Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eigentlich eher mehr so da drauf geklickt habt und jetzt deswegen hier zuhört. Junge, Junge, das ging auch mal lässiger. Naja, herzlich willkommen zu Borgard spricht. Heute mit Sarah Liu. Die Sarah ist eine super witzige und sympathische Sprecherin, Schauspielerin, Moderatorin und auch Coachin. Wir beide haben sogar gemeinsam schon ein Hörbuch namens Amber Eyes mit dir für immer eingesprochen, was entgegen unserer Behauptung im Podcastgespräch bereits erschienen ist. So, genug Faktencheck. Jetzt geht's los. Borgard spricht mit Sarah Liu.
Ja nicht live. Wir können hier gerne auch sagen, sorry, mein Kind ist krank oder hier ist ein wichtiger Auftrag oder so. Ist gar kein Problem.
Sorry, ich muss gerade noch kurz Akquise machen. Ich habe noch so eine halbe Stunde, muss ich noch kurz telefonieren.
Kann ich mal kurz dein WLAN-Passwort?
Genau. Da kann ich eigentlich kurz bei dir was aufnehmen, weil ich müsste noch was wegschicken. Deadline ist eigentlich jetzt gleich.
Selten ist es so, dass ich denke, oh, dass ich auf die Uhr gucke, denke, wie kriege ich das jetzt noch rum?
Na, warte mal ab. Gut,
nach
Sarah,
10 Minuten so.
Das gut, reicht dann auch.
Ich glaube, da kannst du mit demselben Bahnticket zurückfahren.
Ja, könnte sein. Wer weiß.
Das mach ich manchmal. Mit demselben Bahnticket zurückfahren, was ich auf der Hinfahrt gelöst habe, weil ich so kurz nur an einem Ort und Stelle bin, obwohl man es ja nicht darf, glaube ich. Ne? Nee, es steht explizit drauf.
Ich glaube, das darf man wirklich nicht.
Aber es ist
also bist du
so
richtig
teuer.
Ja, es ist richtig teuer. Vor allem, ich komme ja aus Frechenkönigsdorf. Na, ich bin ja noch hinter der Stadtgrenze. Also ich habe richtig investiert, jetzt um hier zu sein.
Ach du lieber Gott, ey. Ja. Hättest du das investiert, hättest du mittlerweile ein Haus gekauft wahrscheinlich, statt eine KfW-Bank.
Ja, genau. Aber ein Haus habe ich. Ne? Nicht abbezahlt, aber haben wir.
Okay, hast du auch eine Haltestelle vor der Tür? Oder?
Nee, das nicht. Aber Bushaltestelle in der Nähe. Aber ich wohne in so einer Spielstraße. Weißt du, so spießig.
Ach, schön. Ja. Stehst du auch immer so am Zaun und sagst, hallo, zieh geil mal nicht schneller.
Genau. Das macht mein Kind schon. Das ist eine Spielstraße. Wirklich so, stopp. Der ist zu schnell gefahren, Mama, oder? Ja, genau, der ist zu schnell gefahren. Das ist tatsächlich so. Und aber man kennt die Müllmänner, die Postboten. Ne?
So ach, richtig, das ist noch so, dass das derselbe richtig ist. Das kenne ich nur noch aus der Kindheit, dass derselbe Postbote jahrelang war.
Ich bin zurück in deiner Kindheit.
Und ach, in meine. Du bist in die Vergangenheit
ich
gezogen.
Ich bin in die Vergangenheit gezogen.
Mein Postbote damals hier in Ehrenfeld, der war dann irgendwann bei Big Brother, im Big Brother Haus tatsächlich.
Echt,
also nicht in dieser Promi-Variante natürlich, obviously, sondern in der Regulario. Big Brother Regulario heißt das,
glaube ich. Ja, so heißt, ich glaube auch so heißt das.
RTL, das R steht auch für Regulario.
Ja,
Regulario Television.
Ah, herrlich, guck mal. Fang schon meine Augen an zu tränen.
Och, hör mal, siehst du hast ja wunderschöne Zähne.
Findest du?
Das sehe ich ja jetzt. Also, sie sind ja... Da kannst du ja Klavier drauf spielen, die sind ja wunderschön gerade.
Genau, ich habe hier so einen Vampirzahn, der steht so vor.
Vor? Oh,
siehst
okay.
Du? Genau, aha. Das ist, ja.
Da holst du dir das Elixier aus anderen Leuten.
Da hole ich mir das Elixier aus anderen Leuten, genau. Ich hatte das kam durch die Weisheitszähne und dann haben die gesagt, dein Kiefer ist so groß, den müssen wir nicht rausnehmen. Und dann hat er mir das aber verschoben, weil davor war das echt schön gerade jetzt.
Meine Schwester hat jetzt ihre Weisheitszähne rausbekommen, die ist allerdings schon Mitte 20.
Ja.
Sie hat 5 Weisheitszähne gehabt. Das Monster.
Siehst du? Das ist auch. Ja.
Manche hatten nur 3, dafür kriegen die anderen dann
du
mehr.
Du hast dann wahrscheinlich nur 3. Ne?
Hast du eine elektrische Zahnbürste oder so eine normale?
Nee, ich habe beides.
Also, ich bin direkt zweihändig unterwegs.
Nee, ich kann mich nicht entscheiden.
Oder
manchmal
für
nehme ich die elektrische
Zahn.
Und jetzt. Nee, jetzt nehme ich wieder eine normale. Obwohl die elektrische eigentlich super ist. Ne?
Ist das so eine runde oder so eine, die so. Nur so auf
Schall,
und ab, so die so winkt? Oder diese.
Von Philips. Sonicare.
Dieser Podcast ist gesponsert von
Philips Sonic.
Das wäre eigentlich ein geiler Sponsor, oder? Es gibt doch die Zahnpasta DentaGuard. Dann könnte ich doch Borgard, DentaGuard.
Das wäre eigentlich richtig gut. Ich habe mir früher überlegt, ich wollte, wenn ich Werbung mache für was, es gab diese, kennst du die, diese Zungenschrubber. Bonbons. Die haben oben drauf sind die, genau, und unten sind die geriffelt. Und ich habe die wirklich, weil ich kaffeesüchtig war, bin, wie auch immer, habe ich die immer genommen und habe immer überall, wo ich war, habe ich gesagt, kennst du diese Dinger?
Achso, so, als wenn du so ein Vertreter dafür
bist. Wie Vertreter, genau. Das war ja wirklich, aber ja.
Wurden die Leute schon skeptisch, ob du da irgendwie was abbekommst? Muss ich die jetzt nehmen? Bin ich dazu verpflichtet?
Nee, die waren alle, also ich glaube, es war eher so, rieche ich? Also ist das ganz ein Grund? Weißt, kennst du das? Ne? Willst du auch was?
Ja,
willst
ja, ich verstehe. Ja gut, das so, ist natürlich
so, ne?
Prekärer Vorschlag.
Genau, ja.
Ich war jetzt letztens beim Zahnarzt und da hatte das erste Mal, das habe ich noch nie erlebt, das ging so schnell, ich konnte mich gar nicht wehren. Professionelle Zahnreinigung, alles ganz normal und dann putzen sie jetzt hin und so, jetzt mache ich noch die Zunge sauber. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird es auch interessant, holst jetzt auch einen Bonbon raus oder was. Dann hat sie sich so ein Einmal-Waschlappen genommen, hat gesagt, schieb mal die Zunge raus, hat sie meine Zunge mit der einen Hand genommen und mit der anderen Hand über die Zunge ratsch, ratsch, ratsch drüber. So.
Du bist privat gesichert.
So, ja, bin ich tatsächlich.
30 Euro professionelle Zungenreinigung.
Das war aber so komisch, ich fand das war fast ein Eingriff in die Privatsphäre, eine Zunge.
Das ist aber auch übergriffig. Cool. Also die dann auch festzuhalten und dann, also.
In dem Moment ging auch so Handschellen um den Sitz, klick, klick.
Natürlich, genau. Bleiben Sie ruhig noch eine Stunde hier.
Ja. Ich habe auch ein totales Problem dabei, bin ich vielleicht auch selber ein bisschen bekloppt, also definitiv bin ich bekloppt, aber beim Friseur oder bei der Friseurin kann ich mir nicht die Haare waschen lassen. Das finde ich, das ist mir zu privat. Nee, mag ich überhaupt nicht, wenn mir jemand anders die Haare wäscht. Also, wenn das meine Freundin oder meine Frau macht, also nicht weil ich entweder oder, sagen wir mal
also
so,
meine
wenn es früher eine Freundin gemacht hat.
Ja, genau. Shit,
okay. Warte mal, fangen wir nochmal neu an. Nee, das finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand Fremdes, wenn die dann sagen, so Borgert, dann gehen wir nochmal die Haare waschen, dann sage ich, müssen wir, ich erst heute Morgen, müssen wir wirklich, können wir nicht ein bisschen spülen einfach?
Finde ich wirklich schlecht. Aber dann gehst du auch nicht in den Konflikt, sagst du auch nicht, ich möchte nicht, dass mir jemand Fremdes, wir kennen uns nicht, sie dürfen mir nicht meine Haare waschen, sondern sagst du eher, nee, ich habe heute Morgen gewaschen, also müssen wir wirklich, kleines angepasstes Kind, also nee, müssen wir nicht, wirklich,
ich versuche mich lieber rauszureden. Jetzt bei Super 10 Herkampe, die da unbedingt so ein eloquentes Dialog abzubauen.
Guck mal, es liegt daran, wo du bist. Also ich habe so einen Friseur, also wirklich einen, ne, und der macht halt auch so eine richtige Kopfmassage. Das ist schon richtig gut.
Ja,
so. Ah, das war ja, okay.
Ah, ja.
Ja gut, kommt drauf an, wer es ist, ne?
Also, ja, richtig. Freundin so. Oder Frau.
Genau, je nachdem, wer gerade nicht zu Hause ist, ne?
Wir beide haben uns ja letztens das erste Mal überhaupt persönlich kennengelernt, als wir im Studio standen. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr professionell direkt. Pass mal auf, jetzt kommt direkt erst die Zähne und jetzt noch die Professionalität, lobe ich hier. Tut mir leid, das sollte gar nicht so eine Lobhudelei hier werden. Aber du kamst ins Studio rein, wir waren in einem Studio, gab es zwei Aufnahmeräume und wir haben beide ein Hörbuch gesprochen, dasselbe. Ja, also genau. Nicht gleichzeitig, also nicht dieselben Sachen, sondern was die Dame, ich war der Mann.
Wir testen das mal, nehmen wir den Michael oder die Sarah. Sag mal beide. Ja.
Und ich war sehr überrascht, weil du rüberkamst und sagst, lass uns doch mal kurz quatschen, bevor du aufnimmst. Du hattest, glaube ich, schon ein oder zwei Tage aufgenommen.
Ja.
Wie sprichst du denn? Hast du mir erzählt, wie du den Mann, die männliche Stimme so sprichst und wie ich den so anlegen soll? Das fand ich richtig schön, weil das so im Ensemble arbeitet man ja so selten bei so einer Produktion.
Ja, stimmt. Ja.
Wie siehst du das? Ist das für dich eine rare Sache? Hast du da die Chance ergriffen oder ist das eine Selbstverständlichkeit?
Ich habe da einfach die Chance ergriffen, aber auch gar nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ich hatte eher so, war in meinem Kopf, wie lege ich den denn an?
Aha.
So, weil ich, meine Männer klingen manchmal so hart, weißt du? Die klingen dann alle immer so tough und so ein bisschen Cowboys. Kalt. Ja, genau, das ist halt immer so ein, ja, und dann komm mal rüber hier und so. Und der ist ja so ein Sensibelchen gewesen. Oder, also nicht Sensibelchen, aber so.
Ja, schon, ne, war ja sehr, also schon, sehr melancholisch.
Genau, und deswegen wollte ich, weil sonst ist irgendwie blöd, ne? Wenn ich den dann so spreche und du würdest da halt den Cowboy drauflegen, dann wäre es ja irgendwie, hätte ich schade gefunden. So.
Ja, das ist richtig. Da haben wir, hast du es wirklich verbessert dadurch. Ne?
Ja, hast du ihn dadurch anders angelegt? Nee, ich streiche alles durch.
Die Sarah hat gesagt. Ich habe die Notizen alle gemacht, Sarah. Nee, aber ich meine wirklich, weil du hast ja recht. Sonst häufig ist es ja auch so, dass dann irgendwie die Sprecherin, wenn man dann so ein Duett hat, so ein Duett-Hörbuch nenne ich mal, dass die Sprecherin sitzt in Berlin oder Sprecher sitzt in Berlin und man dann klärt man nur die Aussprache der Namen, aber nicht so wirklich, wie man es gemacht hat.
Nee, das stimmt. Ne? Ich habe das auch noch nie vorher gemacht, aber ich bin auch noch nie jemandem begegnet. Und vielleicht könnte man sich das, also vielleicht sollte ich dann alle mal anrufen. Sag mal, wie hast du den denn angelegt? Freuen die sich alle. Sarah ruft an.
Ja, genau.
Herrlich.
Oder sie denken dann nach dem fünften Hörbuch, ach, die Sarah ruft
an. Die Sarah, genau. Mit der
können
spreche
wir nicht
ich
einfach
nicht
nur
mehr.
Lesen.
Ja, genau. Genau. Ja. Ja, ja. Aber es war schön, ne? Ist immer nett bei denen da im Studio auch, finde ich.
Ja, absolut. Da fand ich es total angenehm. Ganz eigene Art auch der Aufnahme irgendwie, fand ich total super. Also ja. Für viele, die das nicht kennen, meistens liest man ein Hörbuch ein und wenn man sich verspricht, setzt man neu an und am Ende wird es zusammengeschnitten in dem speziellen Studio. Die drücken dann wirklich auf Stopp und sagen, nee, wir wollen lieber darauf achten, dass wir das am Stück direkt richtig haben. Mhm. Ich fand das motivierte auch ein bisschen mehr irgendwie, als wenn man denkt, boah, ey, irgendwer muss den ganzen Quatsch noch schneiden, was ich hier laber, ne?
Ja. Ja, ich finde, es ist immer so ein Gradmesser auch zwischendurch irgendwie, weil man nochmal kurz in Kontakt kommt irgendwie. Mhm. Also ich finde das irgendwie ganz nett, tatsächlich.
Ja, ja, ist richtig. Ja, oft ist es sonst nur, dass du durch die Glasscheibe siehst, wie jemand dann nur einen Strich macht, wo du dich wieder versprochen hast.
Oder kurz einschläft.
Genau.
Hallo, bist du noch da?
Ist hier jemand?
Es ist gerade der Klimax des Buches. Wieso schläfst du? Ja.
Wie häufig bist du denn im Einsatz beim Hörbuch?
Du, ich bin da echt noch so ganz, deswegen war ich ja auch so überrascht, als du sagtest, du möchtest mit mir reden. Ich fühle mich da noch so...
Stell dir vor, ich hätte gesagt, nein, wir reden nicht darüber. Ja.
Nee, ich meine, dass du überhaupt so, gefragt hast, ob ich hier hinkommen will.
Ach so, zu Podcast. Genau. Ich dachte im Studio, wenn du sagst, sollen wir mal über das Hörbuch sprechen. Ach so, nein,
das wäre
jeder
geil.
Macht sein Ding.
Der Michael. Genau. Jetzt zerschieße ich ihm seinen Podcast. Genau. Ich habe das Gefühl, ich komme da gerade erst so an irgendwie. Ich komme da gerade so rein. Also ich bin gar nicht... Eigentlich bin ich gar keine Sprecherin. Also
doch, nee, aber war das ja nicht dein zweites Hörbuch erst?
Nee, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie so 8 oder 9 gemacht. Oder
ja,
so.
Guck mal. Ja. Und ich glaube, viele SprecherInnen, die noch nicht im Hörbuch tätig waren, sehen das auch häufig als so eine, fast eine elitären Bereich. Weil ich habe jetzt letztens mit einer Sprecherin gesprochen, die sagte, nee, dafür bin ich nicht bekannt genug oder sowas.
Ach,
ich dachte,
echt?
Wenn Hörbuch sprechen, muss man doch nicht bekannt sein. Also nee. Ich bin auch nicht bekannt und ich darf trotzdem Hörbücher sprechen.
Ja.
8 Hörbücher finde ich deswegen schon, ist ja schon viel, ist ja schon klasse.
Ja.
Ne? Je also nachdem, ist ja was gut, das für Schinken waren, war das ja auch viel.
Ja, genau. Also was halt schön ist wenn es dann weitergeht. Ne? Das hast du ja wahrscheinlich auch immer so, wenn dich dann die Leute nochmal fragen und du nicht jetzt bei jedem Verlag ein Buch sprichst und ja. Dann, das war's, keiner ruft mehr an.
Ich muss richtig gute Arbeit gemacht haben.
Genau. Wie viele Verlage gibt es? Ja, genau. Also das ist dann schön, ne? Wenn Studios wieder anrufen und du irgendwie weißt, okay, die Zusammenarbeit läuft gut und dann darfst du wieder was sprechen. Und ich spreche tatsächlich aber eigentlich entweder Krimi oder Romanze im Augenblick. Also es ist so, entweder das oder das.
Ja, tatsächlich, ich habe erst ein Sachbuch gesprochen. Ich weiß nicht, ob das...
An dir liegt.
Nein. Ob mir das Spaß macht oder nicht. Ich überlege gerade, was ich da gesprochen habe. Das war damals so ein Hörbuch über Headhunters und es ging dann über das Personalmanagement. Das war teilweise schon recht trocken,
muss
ich sagen. Aber ich glaube, wenn es so ein Hörbuch ist, wo ich so auch sehr interessiert wäre an der Materie, da hätte ich, glaube ich, richtig Bock drauf.
Also ein Sachbuch noch.
Ja, ja, genau.
Ein Sachbuch zu sprechen. Ja, genau. Kommt drauf an, was es ist, ne? Also mich wird dann so Persönlichkeitsentwicklung, finde ich ja persönlich auch ganz spannend. Mhm. Das wird mich reizen und ansonsten... wurde ich halt öfter mal gefragt, aber dann nur so von Fans damals noch, als ich noch Schauspiel gemacht habe, ob ich dann so Meditation. So einschlafen, ne? Atmen Sie langsam, tief
als
ein,
private...
Genau, so als kannst du mir was einsprechen.
Wenn ich mit dir rede, schlafe ich immer ein.
Ja, genau. Ja, geht meinem Mann auch so. Das ist zu Hause immer ganz entspannt bei uns. Ich erzähle dir von meinem Tag.
Oh ja, warte, ich hole ein Kissen.
Ja, genau. Noch der gute
Schnell
Nacht.
Schnell noch Zähne putzen.
Ja, genau. Gleich, Schatz, gleich. Ich bin ganz Ohr.
Die Krimis, die du sprichst, wie sehr gehst du, also ich habe selber noch keinen Krimi gesprochen, wobei ich habe schon mal so einen Fantasy-Thriller irgendwie gesprochen, da ging es dann irgendwie heiß her mit Zaubersprüchen und so.
Ging heiß her mit Zaubersprüchen, das klingt lustig.
Nee, das
ging heiß her mit Zaubersprüchen, Abracadabra, hey, Simsalabim, ja, du!
Da flogen die Funken im Studio.
Das war Wahnsinn. Und aber die haben sich da die Zaubersprüche um die Ohren gehauen, ich sag's dir, danach konnte ich nicht mehr schlafen.
Wie schaffst du es denn dann da wirklich stimmlich so eine Spannung reinzubringen? Machst du es dann, ja, wie schaffst du das? Brauchst du, da musst du dich da, ich kann mir vorstellen, dass man sich dann, ich kenn's ja selber, wenn man die romantischen spricht, da muss man ja schon sehr viel Kitsch und Schleim drauflegen, aber dann klingt's halt auch nur so, ne, dann, nur so klingt's ja dann auch gut. Wie kriegst du es denn beim Krimi hin? Wirst du dann sehr mysteriös oder was sind da deine Herangehensweise in bestimmten Situationen?
Ich überlege mir ja immer, wie nah gehe ich ran, ne? Also bin
Ans
ich
Mikro.
Genau, wie nah gehe ich Genau, wie nah gehe ich ran ans Mikro? Nee, wie involviert bin ich? Also bin ich, also ich sehe das immer so, hat mir die tolle Vanida Karun hat das mal so gesagt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Was für eine Einstellung wählst du? Also das Ganze so zu betrachten, nehme ich die totale oder gehe ich ins Close-up? Mhm. Und das überlege ich mir halt. Also wie nah gehe ich ran und dementsprechend ist dann die Stimmung in mir oder gucke ich von außen drauf und bin eher der Betrachter? So,
ja. Also, ja gut, kommt natürlich so darauf an, ob du der omnipotente Erzähler bist oder genau. Dann doch nur das Opfer, was sagt, irgendwas raschelt, aber was ist es? Und du weißt
ja,
es
ja,
nicht.
Ja, genau. Aber ansonsten versuche ich in dem Moment zu sein tatsächlich. Ich gehe da mit rein irgendwie.
Spannend.
Ja, genau. Ja, also meist schon, hoffe ich zumindest. Weiß ich ja nicht, ne? Vielleicht denken die Hörer auch, oh, ist das langweilig.
Welches Krimi-Hörbuch würdest du denn empfehlen, den Hörern mal reinzuhören, was du gesprochen hast?
Aber ich weiß das gar nicht. Also ich finde, das ist ja immer so eine Geschmackssache, das Sprechen. Mhm. Ne? Also entweder findet man das dann cool oder man sagt, ah, ich finde das schöner, wenn jemand das ganz anders spricht irgendwie. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich fand, ich habe mehrere gut, die ich gelesen habe und merke gerade auch so zu so einer richtigen Aussage. Ich habe jetzt letztens eins gelesen, das ist von der Barbara Wendelken, heißt die Autorin. Und das ist so ein Norderney-Krimi, Ella, 15 Stunden.
Oh,
und, ja, und da habe ich jetzt das erste Mal so ein bisschen was ausprobiert, weil das immer unterschiedliche Charaktere sind, die Kapitel erzählen. Und habe einfach die Kapitel unterschiedlich gesprochen. Das war so ein Experiment. Cool. Also der Kommissar, der dann halt näher dran ist und mehr nach vorne. Und die Coole, ne, die halt so ein bisschen bei sich mehr ist.
Aber du hast ja alle gesprochen, ja?
Genau, ja. Ich habe die dann alle gesprochen, ja, genau. Und ja, ich glaube, das ist glaube ich, ganz cool geworden.
Wenn man sich bei Kapitel 32 noch erinnert, wie man dann den Kapitel 2
genau, ich weiß nicht, wie du das machst, aber das ist tatsächlich dann manchmal, wie hatte ich den nochmal? Der war mehr vorne im Mund, der war doch irgendwie...
Muss öfter sagen, ich könnte mir da nochmal reinhören oder so.
Ach, das sowas geht auch.
Jetzt geht auch, man kann es nochmal zurückspielen. Es wird direkt gesendet sonst.
Ach so, ja, das ist gut.
Wie sehr bereitest du dich denn tatsächlich vor bei so einem Hörbuch? Ich muss mich da selber natürlich manchmal zwingen, dass ich sage, komm, einmal muss ich es natürlich gelesen haben, wenigstens, was ich morgen erzähle. Mhm. Und vielleicht auch schon wissen, wie es ausgeht, damit ich weiß, wo ich hin will, je nachdem, was ich für eine Rolle spreche, damit ich weiß, ist das jetzt eher hinterlistig, was ich gerade mache, oder bin ich gerade ehrlich? Mhm. Und dann sollte man es ja eigentlich wirklich nochmal lesen, um dann sich vielleicht Markierungen zu machen. Mhm. Wie fleißig, wie tüchtig bist du da selber oder wie leicht fällt es dir da?
Ich bin also, Struktur ist so mein großes Thema in meinem Leben. Ich bin schon fleißig, also ich lese das Buch. Also ich mache das jetzt nicht prima vista. Und dann lese ich es noch ein zweites Mal und gucke mal so auf Haltung und so.
Schreibst du dir dann auch häufig irgendwas dann noch da rein ins Dokument?
Ich mal mir da so, ich mal mir eine Wolke, jetzt kommt hier Drama oder ein Herz, jetzt kommt gleich die Liebe. Ich in unserem Buch ganz oft habe ich Herzchen gemalt.
Oh, in unserem Buch musstest du ja auch viele Hashtags sprechen, ne?
Ich musste sehr viele Hashtags sprechen, ja.
Es ist eine Liebesgeschichte, das erscheint jetzt auch im April und es handelt davon, dass ich ein berühmter Musikerstar bin, à la Justin Bieber, allerdings in Deutschland spielst und wie du bist eine alte Freundin. Du bist die Schwester meines besten Kumpels damals gewesen, ne? Und dann so zwischen und funkst dann quasi. Ja. Und warum liest du nochmal die Hashtags vor? Weil ich eben auf Instagram viel poste oder du viel?
Nee, ich poste viel auf Instagram und da gab es dann immer so 8 Zeilen Hashtags. Genau, da war ja die Überlegung, wie liest man jetzt diese Hashtags vor? Weil ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt, wir haben ja 2 Varianten gemacht, ne? Wie sie das jetzt am Ende nehmen, wie sich das dann anhört.
Okay, verraten wir noch nicht, da müsst ihr reinhören.
Da müsst ihr dann reinhören. Das Buch ist auch tatsächlich ganz süß geworden. Ja. Also das ist auch eine schöne Geschichte.
Ich fand es auch total süß, bei Instagram hat dann die Autorin, als sie Wind bekommen hat davon, dass wir das sprechen, uns dann irgendwie auch da verlinkt und gesagt, sie freut sich total darüber. Das ist irgendwie nochmal so ein schöneres, so mal so ein total nettes Gimmick, das hat man ja eigentlich selten, dass man dann auch nochmal vom Autor oder von der Autorin irgendwie hört, hey, ich freue mich, die Stimmen sprechen das bald oder so.
Ja, genau, fand ich auch, ja.
Ich male mir häufig farbig an, wer was sagt. Also gerade wenn man so ein Buch hat, wenn du der Erzähler bist oder die Erzählerin und du musst wirklich viele Rollen nach und nach irgendwie, da kommen wir nicht rein, sagte Sven. Doch, das schaffen wir, sagte Bettina oder so. Du musst ja vorher schon wissen, ist es jetzt die Bettina, die ich spreche und die Stimme. Und dann, da muss ich mir dann halt wirklich immer richtig fleißig mit Marker machen. Grün ist immer Bettina, rot ist immer Sven.
Das machst du dann? Guck, das ist mir zu aufwendig. Ja, ich male mir dann den Anfangsbuchstaben, bis dann da der Michael, die Martina und die Marlene drin ist und ich da denke, das M funktioniert jetzt nicht mehr, Mist. Also, ja, so geht es bei mir.
Nee, es hat bei mir aber auch wirklich viel damit zu tun, dass es mir unangenehm ist, dass Leute sonst so viel von mir schneiden müssten. Also weil vielleicht liegt es daran, dass ich selber hier auch aufnehme und weiß, wie ätzend das ist, wenn man so viel wegschneiden muss, wenn einfach mal der Wurm drin ist oder so.
Ja.
Und dann ist es mir manchmal unangenehm, also sowieso, wenn man ja professionell auftreten und gut vorbereitet sein. Aber mir ist es wirklich unangenehm oder nicht, dass ich da nervös werde, aber ich will es auf jeden Fall irgendwie vermeiden, jemandem anders viel Arbeit zu machen in dem Moment.
Okay.
So. Was, wo ist mein Problem? Was soll ich jetzt machen? So.
Es gibt ja innere Antreiber, ne? Das ist der Antreiber, sei perfekt.
Laut welcher Persönlichkeitsanalyse gehst du da vor?
Es gibt so Antreiber und
ja, klar, es gibt so, also, ich kenne das Reese Motivation Profile und Insights und Nine Levels.
Ja, das kenne ich auch alles, genau. Ja, und die Antreiber, ich weiß gar nicht aus welchem, ich glaube gar nicht, dass es aus dem Modell kommt, sondern es gibt einfach dieses sei schnell, sei perfekt, du musst allen gefallen, irgendwie so, da gibt's so verschiedene. Ich bin dann eher bei diesem Gefallen unterwegs. Ja, also ganz, also muss ich sehr gegensteuern, ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es kommt aus der Kindheit und so, ne?
Heißt das, du willst auch jedem der beste Freund sein?
Nee, um Gottes nicht. Willen. Nee, ich entscheide, nee.
Also du schleimst dich jetzt nicht überall ein oder lässt alles mit dir machen, das meine ich.
Nee, das gar nicht. Aber ich hab irgendwie einen hohen Wert darauf, was andere von mir denken, was total bescheuert ist. Und das ist dann eher, also ich bin dann eher im Studio und gucke halt den Tonmann und denke, findet der das jetzt gut, wie ich das lese, oder soll ich das vielleicht anders lesen? Also da bin ich eher so, das ist ätzend.
Aber sprichst du es auch an oder machst du das, dann ist das alles Kopfkino bei dir und mach dich verrückt?
Ich mach das geheim.
Das geheim und es frisst mich von innen auf, ja. Das ist eine gesunde Variante.
Und deswegen gehe ich gleich als nächstes zu der Psychoanalytikerin hier bei dir auf dem Flur. Nee, da muss ich echt gegensteuern immer wieder. Das ist besser geworden, aber das ist nicht gut. Ne?
Wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte es eigentlich erst später ansprechen, aber das ist ja wirklich auch ein sehr großes Feld, was du auch bedienst im Bereich Coaching, weil du nicht nur als Sprecherin und Schauspielerin und Moderatorin schon Erfolg hast und hattest, sondern auch im Bereich des der Coachin. Ist das, sagt man das auch, gibt es auch weibliche Formen?
Ja, kann man so sagen. Aber ich bin da ja nicht so.
Und zwar habe ich nämlich bei dir gelesen, das Wort Seminarschauspielerin.
Ja.
So, und jetzt musst du mal auspacken, was das denn bitte bedeutet, weil da stelle ich mir ja viel drunter vor.
Ja, was stellst du dir denn drunter vor? Das ist ja eigentlich viel spannender.
Naja, gut, also ich kenne Seminare, das sind Workshops oder ähnliches. Und da werden natürlich manchmal Rollenspiele nachgestellt mit den Workshop-Teilnehmern, um vielleicht sich in eine Szene reinzudenken. Jetzt denke ich aber, gut, dann bin ich ja in dem Moment der Workshop-Teilnehmer, dann bin ich ja gerade ein Seminarschauspieler. Aber vielleicht ist auch derjenige, der vorbeikommt und das leitet, der Seminarschauspieler.
Ja, genau. Das ist der Seminarschauspieler. Also ich gehe rein in Trainings, Coachings und all solche Formate und bin dann quasi der Gegenspieler. Also aber nicht so, dass ich eine vorgefertigte Rolle spiele, sondern nehmen wir mal an, du hast ein Thema, was dich herausfordert, nämlich zum Beispiel mal klar auf den Punkt was zu sagen. So. Und das fällt dir immer besonders schwer, wenn jemand so ein bisschen von oben herab mit dir redet oder mit so Autoritäten oder sowas. Und dann frage ich, was macht der denn dann genau? Und dann sagst du vielleicht, der unterbricht mich, der zieht dann die Augenbraue so hoch und redet halt mit so einem, na Michael, was sagst du denn dazu? Machst das noch nicht so lange,
jetzt
ne?
Jetzt bin ich richtig nervös hier. Siehst du? Genau. So. Ich klammer meine Teekartasse hier um.
Und dann spiele ich das rein, damit du eine Projektionsfläche hast und ich von dir quasi ein Verhalten sehe. Was machst du dann? Weil wir ja oft selbst damit was zu tun haben, was wir beim anderen auch auslösen. Und dann spiegel ich dir das im besten Fall noch zurück, sodass du dann eine Idee dazu bekommst, wie du dann gerade deine Tasse hältst und wie du mich anguckst. Und dann spürst du, kriegst du mehr Verständnis dafür, warum sich der andere so verhält, wie er sich verhält. Und dann probierst du es nochmal aus und dann üben wir da ein bisschen dran rum, bis du dich damit gut fühlst.
Was hat dich denn daran interessiert, an diesem Gebiet des Coachen und der Persönlichkeitsentwicklung? Ich will nicht sagen Verbesserung, aber wie nennt man es einfach?
Entwicklung, ja, Persönlichkeitsentwicklung, genau. Ich habe ja tatsächlich nach meinem Schauspielstudium noch Lehramt studiert und habe meine Examensarbeit über Kommunikation unter Jugendlichen geschrieben. So, nach einer Unterrichtseinheit Reflexion über Sprache, das haben die irgendwann im Gymi in der 11. oder so. Und da begegnete mir dann schon Schulz von Thun und so diese ganzen Kommunikationspsychologen und Modelle, ne? Vier Seiten einer Nachricht, vier Ohrenmodell, kennst du vielleicht.
Das sagt mir was, aber nur, weil meine Frau auch Wirtschaftspsychologie studiert hat, sonst wüsste ich wahrscheinlich überhaupt nicht, was du meinst.
Ja, genau. Und dann gab es irgendwann ein Casting und eine Kollegin sagte, wir haben Theater gespielt, meinte du, ich gehe zu einem Casting, ist irgendwas mit Kommunikation und Schauspiel, hast du nicht auch Lust? Und da habe ich gedacht, ja, das klingt doch super. Und so bin ich da reingeschlittert. Also diese Methode gab es damals noch gar nicht in Deutschland. Die ist halt aus den Niederlanden mit rübergekommen. So, genau.
Weil das früher eher so alles ein bisschen trocken war, Workshop.
Na, ist heutzutage teilweise noch so, ne? Dann hast du halt da so einen Trainer und der erzählt dir halt, wie das alles funktioniert und wie man Feedback gibt, ne? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, wie man das alles macht. Aber du kriegst das ja nur auf der Tonspur mit. Und unser Lernen, also ist ja auch hirnpsychologisch alles bewiesen, wir lernen halt durch Erfahrung und durch das Erleben. Und nur wenn was für dich eine Relevanz hat, deswegen merken wir uns auch aus der Schule so wenig, glaube ich, weil es für uns persönlich keine Relevanz hat. Und deswegen verankert sich das nicht. Und es gibt keinen Veränderungsdrive, weißt du? Also der kommt halt nur, wenn das irgendwie für dich relevant ist. So, dann verändern wir was.
Und was hat dich dann da wirklich so fasziniert in dem Moment? Also jetzt könnte man natürlich denken, cool, du gehst als Schauspielerin dahin und kannst ja deine fette Rechnung schreiben für einen Workshop und das gefällt dir daran schon. Aber du warst ja auch wirklich dann sehr am Thema interessiert tatsächlich und hast jetzt nicht nur gedacht, okay, Katsching, sondern ich finde die Materie gut.
Ja, genau. Also weil, worum geht's? Es geht ja immer darum, unser ganzes Leben besteht aus Begegnungen. Wir begegnen uns als Menschen und es gibt so Gespräche, da fühlen wir uns wohl und dann gibt's Gespräche und Menschen, wo wir uns unwohl fühlen und wo wir irgendwie merken, da ist was, aber in Stress kommen oder keine Ahnung was. Und das fasziniert mich daran, also dass ich Menschen in Trainings und Coachings mit so kleinen Hebeln, so Stellschrauben, das eröffnet denen echt neue Welten. So, und ganz oft ist es in einem Training, dass sie hinterher sagen, ah, wenn ich eins mitnehme hier, dann ist es ja echt, dass ich mal öfter die Klappe halten kann. Wirklich, ja? Du denkst so, ja, genau, genau. Und das ist halt mega. So. Oder dass ich einfach sagen kann, was ist. Dass ich sagen kann, du, pass auf, ich
fühle mich hier gerade unwohl, oder?
Genau, ich fühle mich gerade unwohl. So. Oder ich merke, ich bin da genervt von, ich renne dir hier hinterher. Es nervt mich. So, das ist so mega, weil Leute in Firmenkontexten, also für mein Gefühl, ne, haben die alle mal so eine Maske auf und können irgendwie nicht mehr authentisch sein, sondern denken dann, ja schön, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen und jetzt wollen wir mal ein Gespräch führen miteinander.
Da sitzen vier Leute an so einem Konferenztisch, aber keiner ist er selber.
Genau.
Und keiner nimmt es auch richtig wahr, ne, wahrscheinlich.
Ja, genau. Verstehe. Und das ist halt cool, ne, dass die Leute echt so zu mehr Wirksamkeit kommen für sich selber. Finde ich mega.
Besonders die verschiedenen Persönlichkeitstypen verlangen natürlich auch immer einen anderen Umgang mit jemandem. Ne? Das ist das Wichtige, glaube ich, gerade bei so Führungspersonen. Total. Dass man wissen muss, wen habe ich hier überhaupt unter mir? Was ist das für ein Typ? Braucht der jetzt den Leader? Oder braucht der jemanden, der sagt, du schaffst das schon, mach das? Oder komm, ich helfe dir nochmal?
Ja, voll.
Das weiß ja auch nicht jeder. Also solche rammen sich ja viele Firmen selber in den Boden, weil sie komplett falsch damit umgehen.
Also so erstes Verstehen ist dann irgendwie, okay, meine Welt ist nicht deine Welt. So, wenn ich sage zu meinem Kollegen, kannst du das mal schnell erledigen, ist meine Definition von schnell ist eine andere als deine. So, weil wir das anders interpretieren und dann anders abspeichern bei uns. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, du, ich brauche das bis morgen Mittag um 12, dann mache ich diese Interpretationsfläche kleiner und bin damit auf einer sicheren Seite, dass ich auch das bekomme, was ich brauche.
Ist die Kommunikation viel klarer.
Genau, genau, ja. Das ist halt mega.
Du hast dann diesen Workshop dort belegt oder diesen Schauspielworkshop dazu und bist da so hängen geblieben, dass du dann auch tatsächlich Coaching-Ausbildung gemacht hast oder Workshops eigene, ja?
Genau, ja.
Wie sahen die aus? Also war das einfach nur ein Hospitieren bei so Coaches oder macht man dann erstmal selber ein Coaching?
Ja, du machst dann so richtige Ausbildung. Also das ist, also auch meine Ausbildung zum Seminarschauspieler, das hat dann schon ein Jahr gedauert. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, spiel mal was, so, weil es ja nicht darum geht, dass ich was spiele, sondern es geht darum, dass ich schalten kann. Also dass ich belohnen kann, wenn was gut läuft und härter werden kann, wenn was schlecht ist und dann noch benenne, warum ich das mache. Also es ist dann eher auf mehreren Ebenen. So, und dann habe ich erst so eine Practitioner-Ausbildung, so Coaching, NLP-Krams gemacht und die dauern dann immer so ein Jahr ungefähr. So, und dann noch eine Trainerausbildung, genau.
Ja. Diplom nach Diplom reingeholt.
Naja, das ist ja alles, sind alles keine geschützten Begriffe. Aber ich bin dann schon, ich will dann auch, dass ich das auch kann, was ich mache. Ja.
Wegen Anerkennung, oder was haben wir eben gesagt?
Wahrscheinlich. Gefallen. Wahrscheinlich, genau, ich möchte dann, das ist auch, genau. Oh Gott, das ist nicht gut, ne, dass ich das gesagt habe jetzt hier. Ja, ich will, dass das fundiert ist, tatsächlich.
Und vorher hattest du aber eine Schauspielausbildung auch genossen und hast regelmäßig geschauspielert?
Nee, eigentlich.
Ja, wie war das? Ich muss lernen, die Klappe zu halten.
Genau.
Du musst.
Eigentlich gar nicht. Okay, wo soll ich dann?
Warte mal, ich helfe dir mal. Ich gehe mal ganz kurz, ganz weit zurück. Wir werden jetzt zwar ganz biografisch, biografisch, aber trotzdem. Du jetzt kommst aus derselben Stadt wie der Che, habe ich gesehen.
Lustig, ne?
So. Ja. Und jetzt erinnere ich mich daran, dass der Che gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man es richtig ausspricht und eins von beiden nicht sagt. Ich versuche es nochmal, ob es jetzt Nordhorn ist oder ist es Nordhorn?
Nordhorn.
Nordhorn, okay, gut, okay. Ja, Glück, okay. Glück gehabt.
Und in Nordhorn sagt man, aber eigentlich sagt man Nordhorn. Weil eigentlich, eigentlich geht es so, das ja, verfolgt mich heute noch.
Weil man es falsch ausspricht, oder?
Ja, weil man einfach, da sagt man auch Gehirn und so, das kommt alles daher. Also Gehirn. Horst, ja. Horst ist immer so ein Ohr, also Nordhorn.
Okay, also, das hat dir nicht gefallen, dass du gesagt hast, das will ich richtig lernen. Wie spricht man das?
Oh Gott, nee, gar nicht. Nee, ich bin ja auch durch Umwege eher zum Sprechen gekommen, gar nicht irgendwie als bewusste Entscheidung oder so. Aber da habe ich angefangen, Theater zu spielen, genau, da war ich 11. Irgendwie und habe bei uns in der Theaterwerkstatt Nordhorn, ne, da habe ich hier gespielt, meine ganze Jugend irgendwie und dann ja, habe ich danach Schauspiel und Musical studiert tatsächlich.
Auch schön.
In Osnabrück. War nicht so eine.
Sagst du ja, schüttelst
ja,
den Kopf.
Ja, genau, nee, war nicht so, war nicht die beste Entscheidung, aber war schön, genau. Und dann habe ich hinterher noch Lehramt studiert.
Ah, okay, auf Nummer sicher zu gehen.
Sicher,
irgendwie.
Genau. Ah, ja, verstehe. Man will ja gefallen. Nee, auf nee, um nur mal sicher zu gehen. Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie tatsächlich. Nee, Musical war einfach, war so ein Schnellschuss, dass ich dachte, ah, das ist doch cool. Aber eigentlich, ich habe ja so eine Knochenentzündung am Arm. Das heißt, so Liegestützen oder Arm so richtig öffnen. Ne? Also wenn ich im Supermarkt bin, ich kann meine Hand nicht weiter öffnen als so.
Das ist aber schon ziemlich weit. Also, oder kannst du nicht überdehnen, was meinst du so?
Nee, ich kann die nicht weiter drehen.
Ach so, so
meinst
du, okay.
Das heißt, wenn ich Geld annehme, nicht immer so.
Also für Leute, die das nicht sehen, das ist quasi, wenn man jemand die Hand ausstreckt zum Hände geben, genau. So ein Stück, paar Winkel, ein bisschen genau. mehr geht bei dir nicht.
Mehr geht nicht.
Okay, so. Also Almosen sammeln geht eh nicht. Du musst es also
ich
was...
Ich muss es verdienen, genau. Genau. Da ich meinen Arm nicht weiter öffnen kann, ja, muss ich da halt irgendwie mein Geld verdienen.
Okay. Hättest du nie Jesus Christ Superstar spielen können?
Hätte ich nie, genau. Und auch nicht, warte mal. Ich kann auch nicht dann, also das geht halt nicht.
Weiter geht nicht, aha.
Nee, kriege ich meine Hand nicht auf die Schulter.
Gut, aber was hatte das jetzt genau mit dem Musical zu tun? Warum
was
das
hatte das? Ach so, genau, das bei einem Musical muss man natürlich tanzen können.
Ach so,
so
okay.
Und dann,
ja,
wenn gut. du dann aber nicht alles an diesen Moves machen könntest, habe ich gedacht, so, boah, dann werde ich halt immer echt so C-Klasse Musical. Also, weißt du, so die Produktion, wo du kein Geld verdienst, wo gar nichts passiert.
Du bist der Baum.
Ich bin der Baum. Na, vielleicht. Kommt drauf an, was für einer.
Na ja, gut, vielleicht. Je nachdem, wie die Äste ausstrecken
genau.
muss. Ach, ja, gut.
Geht das dann auch schon nicht. Genau. Ja, und dann habe ich Lehramt studiert.
Aber du hast es zu Ende gemacht, das Schauspiel, Musical?
Nee,
auch nicht. Okay.
Auch nicht.
Nee,
wer noch nicht?
Ich habe es auch nicht zu Ende gemacht.
Hast
das
auch nicht zu Ende gemacht, ja.
Also genau. Nicht aus freiwilligen Stücken, aber ich habe auch meine Schauspielausbildung nicht
hast
vollendet.
Nicht zu Ende, ja. Und fühlst du dich noch schuldig, dass du es nicht zu Ende gemacht hast?
Ja, ich bin ja damals, ich habe ja die Prüfung nicht bestanden und sollte ja gehen.
Ach so,
so
war
deswegen
so richtig dramatisch.
Ja, also, das war dramatisch, absolut.
Ja, aber wirklich, das ist ja schon einschneidend. Dann
ja, das auch, war jetzt nicht das erste Mal, dass das auf der Schule passiert war. Das war damals, so dass, ich
so
weiß nicht, wie es heute ist, das war damals das Modell. So wie Deutschland sucht den Superstar. Die Runde leider nicht geschafft. Tschüss.
Ach, ätzend.
Halb so wild. Also mittlerweile, ich finde immer, es gibt ja dann so Momente im Leben, die man dann erreicht, nach irgendwie so einer Niederlage, nenne ich es jetzt mal, oder nach irgendwas, wo man so irgendwie auf den Boden gefallen ist, wo man denkt, okay, jetzt habe ich aber schon so weit gelebt oder jetzt habe ich schon sowas Neues erreicht, jetzt wünsche ich mir auch nicht mehr dieses typische, ich wünschte, ich könnte mal zurückgehen und das anders machen.
Ja.
Weißt du, und das ist ja schon 33 Mal passiert. Ja. Das war ja 2006. Deswegen meinte ich, auch nicht geschafft. Also nicht.
Ja.
So.
Nee.
Nicht
guck mal,
wie du alles
bei meinem Sprunghaften kommst du direkt mit. So, wo waren wir jetzt überhaupt? Struktur. Wenn du dich mit mir unterhält, verliert jeder die Struktur.
Dabei bist du doch die Struktursüchtige, hast du eben gesagt.
Nee, gar nicht. Ich bin null strukturiert.
Ach so, was habe ich denn da eben falsch verstanden?
Ja, siehst du, guck mal, ich
nicht zugehört. Stell Fragen und guck dann nur ins Teeglas rein.
Oder auf die Uhr. So, war das jetzt Sarah? Danke.
Okay, die erste
danke,
Frage, hoffentlich redet die jetzt noch 3 Minuten, dann kann ich es beenden.
Dann können wir es, genau, ich kann es verargumentieren. Feueralarm, wo war der? Nee, ich bin gar nicht strukturiert. Fällt mir schwer, Struktur.
Weil?
Mich das langweilt.
Aha.
Mhm.
Okay.
Ja.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja.
Sagen wir mal so.
Aber?
Ich hab gerne eine gewisse Struktur, an die ich mich irgendwie festhalten kann, aber ich brauch's auch nicht wirklich, denn ich finde, Struktur hält einen manchmal auch ein bisschen zurück in Entscheidungen, die man trifft und wo man am Ende vielleicht landet.
Stimmt, finde ich auch.
So.
Ja.
Also sind wir ja.
Siehst du?
Können wir das doch hier beenden?
Gut, dann war es das jetzt. Ja, okay, wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Nimmst noch Müll raus, bist du da raus.
Genau.
Gut, aber nach dem Lehramt, jetzt gehe ich nochmal strukturell vor, weil ich will es doch jetzt wirklich wissen.
Ja.
Da gehst du auf die Musicalschule, sagst du, ich kann den Arm nicht ausstrecken, und dann mache ich jetzt Lehramt.
Genau.
Da habe ich einen Zeigestock. Aber wie kommst du denn dann zurück auf die Bühne?
Ach so, ja, ich habe dann, Also ich habe mich entschieden, Deutsch und Englisch zu studieren, weil ich dachte, das hat ja dann viel mit Schauspiel auch zu tun, ne? Literatur und so kann man ja irgendwie machen. Und dann habe ich 2004 habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht und dann hätte ich ins Referendariat gehen können und dann habe ich aber gedacht, naja, Träume muss man ja leben und so, ne? Ich gehe jetzt nach Köln.
Ach, schön. Ach, das höre ich als Kölner ja gerne.
Und dann bin ich nach Köln gegangen.
Du wolltest unbedingt den Pass stehen haben. Wohnort. Ja, Kölle.
So ist mein Kind auf jeden Fall, ne? Obwohl in Frechenkönigsdorf ist er natürlich in Köln zur Welt gekommen.
Ach, schön, sei doch kurz über die Grenze gefahren.
Na klar. Genau, dann bin ich nach Köln und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich mich bei der Arbeitsagentur gemeldet, bei der Frau Fischbach damals und habe dann angefangen mit Komparsenjobs, so ganz klassisch und bin dann irgendwie ins Schauspiel gekommen, so. Ja.
Die typischen Komparsenjobs, also wo du dann 8 Stunden am Set oder sagen wir mal 5 oder so hängst, eigentlich meistens nur im Catering-Bus. Und dann heißt es irgendwie...
Nee, im Catering-Bus durfte ich nie sitzen. Ich war dann immer bei hier Verbotene Liebe und Unter uns und so. Immer in den Studios, da saß du dann auf irgendwelchen Bänken in so einem Warteraum. Aber das war super damals. Ich glaube 50, war das noch D-Mark? Nee, war schon Euro. Ne? Fühlt sich an wie D-Mark. 50 Euro und dann...
Weil so wenig war.
Ja, konnte man da irgendwie sitzen. Es war super.
Ich habe auch ein paar Komparsenjobs gemacht oder Statistenjobs, ne? Und du sitzt ja dann jemandem gegenüber am Tisch beispielsweise. Die Szene ist, wir sind immer im Restaurant und ich habe mal in irgendeinem Film das gemacht, wo, wie hieß er nochmal, Heiner Lauterbach war die Hauptrolle. Und er sollte natürlich ins Restaurant laufen und dann irgendwie mit seinem Spielpartner irgendwas besprechen. Mhm. Und wir anderen müssen ja drumherum sitzen, für Leute, die das nicht kennen. Die Komparsen, die Statisten sitzen dann drumherum am Tisch und man denkt, ja gut, dann habt ihr irgendwie was zu essen und klimpert ein bisschen und redet miteinander. Nee, wir dürfen ja gar keine Geräusche machen, weil sonst wird ja der Sound vom Dialog kaputt gemacht. Also die Geräusche werden ja alle nachträglich gemacht.
Genau.
Und dann sitzt du dann wirklich an so einem Komparsenjob irgendwie einer wildfremden Person gegenüber, die der Regisseur dir einfach zuweist. Du setzt dich dahin, du setzt dich dahin. Und dann müsst ihr euch unterhalten, ohne Worte und nur mit Mimiken. Vielleicht könnt ihr, und vorher habt ihr eigentlich auch keine richtige Zeit, so abzusprechen, komm, wir reden über, und machst du,
Genau. Ja, so war das. Ich fand immer am spannendsten, haben wir, glaube ich, für Ralf Schmitz damals, hatte der noch so eine eigene Sendung. Und dann waren wir im Diamonds hier in Köln und dann auf der Tanzfläche halt, aber ohne Musik. Ja, also, geil. Und dann tanzt du da. Ja, genau, das war
Da mache ich mir heute auch immer noch einen Sport draus, in solchen Serien zu sehen, wer tanzt am wenigsten mit im Takt. Ne?
Ja, aber der Takt ist ja dann noch gar nicht da.
Ja, genau.
Ja, nee, das war war eine lustige Zeit auf jeden Fall. Ich fand es ganz cool.
Und irgendwann haben sie gesagt, die tanzt so gut, die darf jetzt auch was sagen, oder was?
Genau, so ungefähr. Nee, dann habe ich, glaube ich, oh Gott, wie war das denn? Dann hatte ich eine Agentur, genau, dann hatte mich eine Agentur angeschrieben, ob ich nicht zu der möchte.
Ach, wie? Ach,
als, das war fein. Schauspieler, oder? Mhm. Genau, dann war ich bei der und dann habe ich auch mal so andere Jobs bekommen. Und dann habe ich ein bisschen Schauspiel gemacht und kam dann ja auch über die Frau Fischbach vom Arbeitsamt.
Deswegen ist der Name so.
Genau, die Fischbach, ist wirklich total eine Erinnerung. Die war ganz nett, die ist, glaube ich, mittlerweile in Rente. Also das war ja nicht das Arbeitsamt selber, sondern die Künstleragentur vom Arbeitsamt. Okay. Ne? So, ich war jetzt nicht arbeitslos. Und die hat mich dann zum Casting für Ehrensenf geschickt und so bin ich dann ja zum Moderieren auch noch gekommen. Genau, es war alles irgendwie immer so Zufall in meinem Leben.
Ehrensenf war ja damals so die erste Sendung, die so ein bisschen auf Nachrichtenpersiflage irgendwie gemacht hat. Ne?
Genau.
Also ganz, ganz groß auch damals.
Ja.
Lief die erst im Internet oder erst im Fernsehen?
Nee, also erst im Internet.
War auch die erste Internetserie überhaupt sowas.
Genau,
ne?
Ja. Genau, da durfte ich die Vertretung machen von der Katrin Bauerfeind.
Als Moderator?
Als Moderatorin, ja. Und es war dann immer der Rainer geschrieben, die Texte. Und dann habe ich immer gewartet bis irgendwie 3 Uhr morgens, dann kamen die Texte. Und dann haben wir, glaube ich, so von 4 bis 6 mitten in der Nacht aufgenommen.
Ach echt, ja?
In so einer kleinen Küche. Genau, und dann wurde es gesendet, ja. Auch ganz lustig.
Wie lange hast du das gemacht? Also als Urlaubsvertretung?
Das habe ich nur, genau, als Urlaubsvertretung. Ich glaube, es waren nur 2 Jahre oder sowas.
War das Interesse, Moderatorin zu werden, auch schon vorher da? Weil Moderatorin und Schauspiel ist ja schon irgendwie was anderes. Man ist ja teilweise auf seine eigenen Worte dann irgendwie davon abhängig. Man kann ja nicht einfach nur ein Skript lesen immer.
Also ich habe da tatsächlich nur, das war nur geskriptet. Also deswegen war das für mich mehr Schauspiel als jetzt moderieren oder so.
War aber nicht der einzige Moderatorenjob. den du gemacht hast dann, oder? Danach oder seither?
Nee, genau. Danach habe ich so, aber nur so kleinere und dann halt so Events. Ne? Ich habe dann irgendwie ganz viel irgendwie auf der Gamescon und auf der IFA und so Infotainment hieß das dann ja immer. Ne? Also so ein bisschen Information und aber auch lustig die Leute irgendwie unterhalten. Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt heutzutage mache ich eigentlich nur noch den, also nur noch, aber den Christopher Street Day. Das mache ich ja schon seit ein paar Jahren immer mit einem ganz lieben Kollegen von mir. Das macht natürlich dann richtig Bock, ne? Wenn dann da irgendwie 20.000 Leute stehen auf dem Heumarkt und du bist da oben und machst halt einfach gute Stimmung. So, also ganz cool. Aber ich habe keinerlei Ambitionen, jetzt irgendwie weder als Schauspielerin noch als Moderatorin da groß was zu machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hatte so sein Zeitfenster und jetzt habe ich Lust auf Sprechen und auf meine Trainings und das fühlt sich ganz gut an.
Welcher Schauspieljob bleibt dir, ist dir denn dann noch so in Erinnerung, ganz nostalgisch gedacht jetzt, den du mit am schönsten fandst?
Also ganz nostalgisch gedacht, was für mich eine große Ehre war, ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der hieß, aber das war auf jeden Fall mit Martin Semmelrogge und Christine Kaufmann. Und Christine Kaufmann war Gott, Martin Semmelrogge war der Teufel und ich war die Tochter irgendwie von Martin Semmelrogge. Und das hat mich einfach total fasziniert. Es hat Spaß gemacht mit so coolen Kostümen, die wir hatten und das war... Auf jeden Fall hat das ja Spaß gemacht.
Ja. Gab es denn einen Moment, wo du auch gesagt hast, das habe ich jetzt abgeschlossen, ich mache jetzt nur noch das andere, oder hat sich das so eingeschlichen, dass das plötzlich irgendwie vorbei war?
Das hat sich, glaube ich, so eingeschlichen. Also ich habe dann ja so viele Jahre diese Schulermittler-Sendung gemacht irgendwie.
Oh ja, das. Oh, erzähl mal. Ja, erzähl mal. Das war so eine gescriptete Reality-Sache, ne?
Genau, ja, das war so eine gescriptete, also eigentlich war der Ansatz war cool, also auch als wir angefangen haben, gab es ja noch gar nicht Scripted Reality, also wir haben ja Preise gewonnen in Cannes und so für das innovativste
Format.
Ja, so richtig.
Jausa.
Und wir hatten ja eine Einschaltquote, ich glaube zwischendurch von 35%, also wir haben ja wirklich diesen...
Wann lief das denn?
17 Uhr, RTL 17 Uhr, wir haben diesen Sendeplatz, ich glaube von 7% hatten die vorher auf irgendwie über 30, also es ging wirklich eine kurze Zeit richtig durch die Decke. Und gecastet wurde ich auch, weil die eine Schauspielerin gesucht haben mit pädagogischem Hintergrund.
Erzähl doch mal kurz, was das genau war. Du warst da hier eine Hauptrolle?
Genau, ich war da eine Hauptrolle. Ich war da so eine Schulsozialarbeiterin. So. Mhm. Und genau, eigentlich ging es darum, dass wir quasi diese Helden der Serie waren. Irgendwelche Jugendlichen oder die Eltern, gab es irgendwelche Probleme und die haben sich an uns gewandt. Und wir haben dann sie begleitet und Anlaufstellen genannt, was sie jetzt so machen können und wie es weitergehen kann. Genau, nee, und da war ich halt so eine Sozialarbeiterin. Das war ganz lustig, zu den Anfängen noch mit so einem Kollegen, der so Streetworker war und wirklich auch einen Spruch nach dem anderen auf Lager hatte. Und dann haben wir halt viel, es gab ein Skript, aber wir haben halt ganz viel auch improvisiert einfach. Und es war eine extrem coole Zeit. Also es hat am Anfang gerade sehr viel Spaß gemacht und irgendwann wurde das halt sehr verschrien und dann viele Jahre gemacht. Aber
wie lange warst du denn da dabei?
Boah, ich glaube, bis 2013, also von, angefangen also hat das 2008, 2009, sechs Jahre oder so. Genau, ja, echt viel, so lange Zeit gemacht und auch wirklich eine lange Zeit war es auch richtig cool. Wir wurden aber, glaube ich, verkauft nach Spanien, nach Frankreich, also wir liefen dann auch überall in allen möglichen Ländern. Genau, und so die ersten 2 Jahre ging das richtig ab. Also
apropos andere Länder, du sprichst auch Holländisch, ne?
Ja.
Kommt das aus der, weil du Nordhorn, so da an der Grenze?
Nee, da konnte ich gar kein Holländisch. Ich habe durch diese Theaterwerkstatt, wo ich so früh angefangen habe mit Schauspiel, haben wir irgendwann ein Musical gemacht mit dem Euregio Art Ensemble und das haben wir mit den Niederlanden zusammen gemacht. Und da kam mein Mann mit rein, also heutiger Mann, nicht damals so. Genau, und dem sollte ich Tanzen beibringen. Und dadurch habe ich dann irgendwie jetzt, mit dem bin ich ja schon ganz lange zusammen und seitdem, so hat sich immer so mein Holländisch verbessert.
Er ist Holländer. Die Information fehlt jetzt, oder die haben wir uns
genau,
dann gedacht.
Was hat das mit Holland zu tun? Er ist
okay,
Holländer.
Alle Männer kommen aus Holland dann schon.
Niederländer sagt man ja. Man darf nicht Holländer sagen, das ist ja...
Warum? Also ja, absolut.
Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Mein Mann ist da, glaube ich, auch so ein bisschen indifferent. Wenn er schlechte Laune hat und jemanden nicht mag, dann wird das korrigieren und sagen Niederlande oder Niederländer. Und ansonsten, wenn wir alle sagen hier Holländer, dann findet er es auch gut.
Also cool, du hast es so richtig einfach im bilingualen Alltag dann mehr oder weniger aufgestanden. Das
ja,
ist natürlich
genau.
Mega.
Ja, und unser Kind spricht auch beides. Also eigentlich ganz cool.
Oh, super, klasse.
Ja, genau. Und auch so, dass er sich dann umdreht, ne? Und dann redet er irgendwie mit meinem Mann oder nee, letztens war... war meine Schwiegermama da und dann fängt er an, er kann so gut singen auch schon, ne? Hänsel und Gretel zu singen und fängt dann an, Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald, guckt dann meine Schwiegermutter an, Hänsel und Gretel, die liepen durch den Bosch und toen zijn ze de weg kwijt geraakt. Es war so finster. Also wirklich super, so Satz für Satz und übersetzt halt. Direkt.
Seine eigene Audiodeskription.
Mega, mega, 4 Jahre, ne? Also echt so cool. Ja, genau, macht echt Spaß.
Holländisch stand bei mir als Vorsatz für 2020 auf der Liste, das zu lernen. Aha. Sagen wir mal so, ich kann das sehr gut lesen und auch ganz gut verstehen, weil ich in Köln wohne und unsere Familienurlaube waren früher immer nur Holland.
Ah, wo wart ihr denn da immer in Holland?
Also ich war lange Zeit, eigentlich mein halbes Leben immer jeden Sommer im Sommerlager auf Ameland.
Ah,
Oben,
ja.
Ne, in Friesland.
Ameland, da war ich auch.
Und sonst waren wir mit der Familie in Kalanzog oder Domburg, so die Ecke.
Seeland.
Sowas, ne, genau. Ja, Sandfurt und so.
Ja, schön.
Das war direkt so um die Ecke, ne? Ja. Irgendwie waren dann mit drei Kindern dann mit dem Auto da hochgeballert und wenn du keinen Bock mehr hast, bist du nach Hause fahren.
Ja.
Das war schon toll. Also jedenfalls ist das auch immer noch groß bei mir. Ich bin sehr sprachenaffin. Ich verstehe viele Sprachen gut irgendwie oder kann sie gut lesen und habe ein Ohr dafür, sag ich mal, über mich ganz blöd. Mhm. Aber ich möchte gerne noch eine richtig lernen, noch so, dass ich sagen kann, die spreche jetzt auch gut.
Ja.
So.
Und da hast du dir
Nederlands ausgesucht.
Aber gut, ich meine, 2.21 ist ja noch jung.
So, genau. So. Ich habe auch schon jetzt wieder die schon mal rausgeholt, weil ich das gestern über dich las oder gesehen habe, irgendwo, wo du halt Nederlands gesprochen hast. Ja. Deswegen habe ich das dann direkt rausgeholt, dass ich jetzt heute Abend wieder anfange. Ja. Darf ich auch noch fragen, wo der Nachname Liu herkommt? Gut, dann springen wir da drüber weg, okay.
Ja, doch, darfst du natürlich. Liu ist chinesisch. Ich bin ja Viertel Chinesin. Mein Opa war Chinese, genau. Und Liu ist ja in China sowas wie Müller, Meier, Schulze. Ne? Also es ist einfach so ein ganz gängiger Name. Genau, aber hier sehr außergewöhnlich irgendwie.
Hast du dann auch Hänsel und Gretel und Ching-Hang?
Genau, mache ich dann auch noch auf Chinesisch, genau. Und dann die anderen 15 Sprachen, die wir zu Hause noch sprechen. Ja. Nee, ich kann leider kein Chinesisch. Ich bin Scheidungskind und bin da nicht mit aufgewachsen. Und mein Vater ist auch schon, mein Vater ist auch schon in Deutschland geboren. Also der ist hier aufgewachsen.
Also hat sich nur der Name dann durchgesetzt?
Nur der Name hat sich durchgesetzt, genau. Also mein Kind jetzt nicht, das hat jetzt dann einen niederländischen Nachnamen. Und aber meine Brüder tragen unseren Namen weiter
in
die Welt, oder?
So. Teil.
Und als Sprecherin bleibe ich auch Leo. Das macht ja keinen Sinn.
Lass uns mal über Synchron sprechen, denn da sehe ich deinen Namen, Vor- und Nachname häufig auf der Dispo, wenn wir gemeinsame Projekte sprechen.
Ja.
Du bist auch irgendwann dann trotzdem ins Synchron reingerutscht, weil das möchtest du dann trotzdem noch irgendwie... Also sagen wir mal so.
Was möchte ich denn jetzt nicht? Warte mal, was hat sich bei dir jetzt eingebrannt?
Synchron ist ja auch eine Art Schauspiel, die du aber dann gerne
weitermachst. Ach so, meinst du? Ja, genau. Es ist auch nicht, ich will jetzt auch nicht Schauspiel. Also ne, wenn jetzt jemand sagt, hier möchtest du 3 Tage im Monat bei irgendeiner Soko oder beim Tatort, dann würde ich natürlich sagen, ja klar, auf jeden Fall.
Aber ein Theaterengagement?
Ein Theaterengagement auf gar keinen Fall, nicht vereinbar, auch mit Kind, keine Lust drauf. Ich habe auch, mich nervt die Branche. Also das habe ich einfach für mich irgendwann gemerkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht so Lust auf dieses Klinkenputzen. Ich mag das, wenn man irgendwie durch eine Leistung überzeugen kann und dann ist das cool so. Und irgendwie fühlt sich das beim Sprechen und meinem anderen Bereich so ein bisschen entspannter an als im Schauspiel.
Ich habe die Schauspielbranche so gar nicht kennengelernt, weil die, wovon ich eben erzählte, die Komparsenjobs, das war auch eigentlich mit das Einzige, was ich hatte. Dann mal eine kleine Minirolle in einem Film mit Christoph Maria Herbst und da habe ich gedacht, jetzt geht's vielleicht los, aber ging's dann nicht. Und dann dann bin ich auch eher ins Sprechen reingerutscht und habe dann aber auch schnell gemerkt, wie du gerade sagst, es ist irgendwie ein ehrlicheres Metier, finde ich.
Ja, irgendwie, also gefühlt auf jeden Fall, ne? Wahrscheinlich auch nicht.
Es gibt sicherlich so und so und viele Schauspieler werden gesagt, was erzählst du jetzt hier?
Ja, genau, wahrscheinlich, also ich finde aber Schauspiel natürlich nach wie vor toll und auch in den Kommunikationstrainings und so spiele ich ja dauernd auch. Also es ist jetzt nicht eine Abkehr vom Schauspiel, sondern ich muss das nicht beruflich in der Öffentlichkeit machen. Vielleicht so.
Ja, das nehmen wir so. Okay, alles klar.
100
Punkte für diese Antwort.
Gut, ja, sehr gerne, sehr gerne.
Was schätzt du denn besonders am Synchron?
Ey, Synchron, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist auch gleichzeitig der Bereich, der mich am meisten stresst. Also ich habe da noch nicht das Gefühl, dass ich da so Also die Corinna hattest du ja auch mal hier, ne? Da durfte ich ja einmal über die Schulter gucken und so. Ich denke, boah, das ist so geil. Also das einfach so aus dem Ärmel zu schütteln, das habe ich gefühlt noch gar nicht. Also
habe ich jetzt gehört, Corinna ist in der, hier bei uns in dem Corinna Dorenkamp ist ja. in dem Kölner mit hier so oder im Rheinland bekannt als das Synchrontier.
Das Synchrontier.
Hab ich tatsächlich mal gehört.
Ja, ist tatsächlich.
Das sollte jetzt nicht blöd, also nicht weil sie monströs ist, sondern weil sie einfach so gut ist.
Ja, ich meine, die hat ja auch hier dieses Orphan Black, ne, diese ganzen Akzente und so. Also ich finde die mega.
Ja, die ist auf die vier
und,
geboren.
Auf die vier geboren. Sehr schön. Und zudem ist die auch noch so nett. Gut, worauf, was war die Frage?
Also keine Ahnung, habe ich jemals was gefragt? Wir haben über Zähne gesprochen vorhin.
Ja, genau, damit ging's los. Ja, genau. Das war es doch eigentlich.
Nein, warum das Synchron für dich dann doch irgendwie so was Spezielles ist? Weil deine Antwort fing an mit, Alter,
das macht mich nervös.
Ja, warum macht es dich noch weiter nervös? Weil
alles so gleichzeitig ist. Dieses Bild, dann willst du die Stimmung übernehmen. Ich weiß noch, das erste Mal Menge Masse, ne? Da mussten wir irgendwie was machen und dann gab es eine Partyszene. Ich habe natürlich geklatscht in dem Studio.
Wie schön.
Der Anfängerfehler hoch 10. Ja, so, ach so, darf man nicht klatschen? Nee. Gut.
Wusste ich.
Wir wollten nur testen, ja. Genau.
Nur also, eine Fliege hier im Raum.
Genau, drei. Yeah. Also das heißt, ich finde es total cool, mir macht das mega Spaß und gleichzeitig habe ich da auch ganz viel Respekt vor. Also Hörbuch oder irgendwelche Imagefilmchen oder Erklärfilmchen geht halt viel leichter von der Hand als Synchron. Aber es macht halt total viel Spaß. Also,
ja, aber guck mal, ist es nicht vielleicht diese Strukturlosigkeit beim Synchron, die dich dann jetzt da aus den Fugen bringt?
Die Strukturlosigkeit? Nee, das hat ja eigentlich Vollstruktur. Ja. Auf die vier hier, ne? Genau.
Ja, aber du kommst
Atmer,
rein
Zögerer.
Und... so, nee, du kommst aber so rein und weißt ja vorher nicht, du kennst ja den Text vorher nicht, du kennst die Szene ja vorher nicht.
Ach so,
nee, das meine ich eher so, dass die da vorher vielleicht dann doch, hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Struktur.
Nein, da möchte ich nicht mitgehen. Nein,
das
ist...
Okay.
Nee, ich... Ja, also was ich cool finde beim Synchron ist natürlich, dass du immer so in unterschiedliche Genres einfach reinschlüpfen kannst, ne? Ob das jetzt hier bei Call the Midwife und dann mal kurz wieder ein Kind gekriegt oder auch oder Zeichentrickfilm oder was, ne? Du bist da ja auch bei diesem
Fast and Furious.
Hast du da eine feste Rolle jetzt eigentlich?
Ich hatte da eine feste Rolle in der ersten Staffel, die feste Rolle des Bösewichts, der leider dann am Ende der ersten Staffel ins Gefängnis gekommen ist.
Ah, Mist.
Ob er irgendwann mal wieder ausbricht oder wieder da mitkommt, das bleibt abzuwarten. Das ist genau so eine Serie, die mir auch total viel Spaß macht.
Ja,
genau. Wo man so, die ist so abgedreht, schön bescheuert, ne? Ja. Zeichentrick finde ich auch mit das, was mir am meisten Spaß macht.
Ja.
Zeichentrick und so Computerspiele, wo man so in dieses Fantastische reinschlüpfen kann.
Mhm. Ja, genau. Ja, so das heißt, da kann man sich beim Synchron so ein bisschen austoben nochmal so richtig, ne? Das macht Spaß, genau.
Wirst du denn dann manchmal auch nervös dort im Studio, weil du gerade davon sprichst, das macht mich manchmal verrückt?
Also nee, nicht mehr. Am Anfang hatte ich das, ne? Am Anfang hatte ich richtig Herzklopfen und so. Also aber es ist halt die Übung, die es dann irgendwie macht. Und dann hatte ich ja das Glück, dass ich bei Wildcrats, Mission Wildnis, auch so eine Zeichentrickserie, durfte ich, weil die Demet Faye heißt sie? Ich weiß nicht genau, wie der Name ist.
Kollegin Demet Faye?
Genau. Dann
ich weiß auch nicht genau, sorry, falls wir es falsch aussprechen. Demet.
Genau. Ja. Aber die hat auf jeden Fall noch ein Kind bekommen und konnte deswegen die Rolle nicht machen. Dann durfte ich eine feste Rolle da übernehmen, die sie vorher gesprochen hat. Mhm. Und das hat mir halt mega geholfen, weil ich einfach dann...
Routine, Übung.
Routine, genau. Und seitdem entwickle ich da Spaß dran. Aber davor habe ich Schiss gehabt. So.
Ja, ich bin auch manchmal frustriert, wenn ich längere Zeit tatsächlich nicht im Synchronstudio bin. Mhm. Nicht, weil ich dann sage, ich will jetzt hier gebucht werden oder so, sondern weil man halt so sehr auch manchmal aus der Übung rauskommt und erstmal wieder reinkommen muss. Und dann hast du dann mal wieder dann darfst du mal wieder für 12 Takes reinkommen. Da bist du ja erst nach dem 10. Take warm irgendwie und dann musst du wieder gehen. Weil es macht ja auch so Spaß. Das ist ja...
Ey, voll.
Das macht wirklich so, wenn es dann läuft und es macht Spaß und du sitzt mit den Leuten da, die du kennst und dann sind die Fehler auch lustig irgendwie, die dann passieren.
Genau. Also nee, mir macht das auch total Spaß. Also ich liebe das. Aber ich bin dann auch... Also ich liebe die Abwechslung. Ne? Ich mag das gerne, dass das von allem so ein bisschen ist. Das ist irgendwie... Ja, so viel zu Struktur und Freiheit, ne? Dann ist das so eine gute Abwechslung für mich. Wenn ich jetzt nur noch synchron machen würde, hätte ich da keine Lust drauf.
Ja.
Also.
Da habe ich auch letztens mit der Vera von Splendid drüber gesprochen, dass das hier die Gegend hier, Kölner Raum, erweiterter Kölner Raum, wo viele Leute synchron sprechen, aber halt eben nicht nur synchron sprechen, dass das nochmal eine ganz andere Gattung von Sprecher Innen ausmacht, ach, als irgendwie so die ja. Berliner Synchron, wie soll ich sagen, ich will sie nicht schlecht reden, aber ich meine die Berliner Everyday Synchroner. Ne?
So eine
die,
Taktung, eine andere.
Ja, genau, eine ja. andere Taktung und du machst ja. teilweise, es gibt ja Leute, die machen dann wirklich fast ausschließlich synchron, mhm. aber dann wirklich 3-4 Gigs am einen Tag, rennen von Studio zu Studio, mhm. wüssten dann vielleicht aber nicht so gut, wie man, also sind dann dafür super routiniert mhm. und sicherlich schneller oder besser als wir, sagen wir mal so, oder als ich. Aber wüssten dann vielleicht nicht so, wie man dann mit so einem geregelten Hörbuch in Ruhe mal umgeht mhm. oder so. Oder haben es ja. noch nicht so viel gemacht irgendwie.
Ja.
Hast du Interesse daran, warte mal, ich will nicht so eine Ja-Nein-Frage stellen. Dann kommst du so schnell, mogelst du dich so schnell raus. Ich mach's trotzdem. Ich gehe nochmal zurück auf das Coaching. Da mhm. bist du ja sehr in einer ganz bestimmten Materie drin, die ja auch teilweise gar nichts mit dem Sprechen, mit dem Mikrofon sprechen oder so zu tun mhm. hat. Gibt es da irgendwelche Intentionen, da selber mal irgendwie auch tatsächlich irgendwie ein Buch zu schreiben oder Inhalte zu verfassen? Ich gehe jetzt darauf hinaus, dass du dann selber das Hörbuch auch sprechen kannst oder so.
Ach so, meinst du? Nee.
Nee.
Nee. Und jetzt aber, um nicht nur mit Ja oder Nein zu antworten. Nee, warum nicht?
Danke dir.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vorbildliche Podcast.
Weil ich, also A, würde es mir schwer fallen, was in Worte zu fassen dann tatsächlich. Ich war mhm. schon immer so in der Schule, ich war immer mündlich super, aber wenn es dann so ums Schreiben geht, mir fällt das schwer, das da so auf den Punkt zu bringen. Und zum anderen ist es ja, weil ich das mache, weil ich den Kontakt liebe. Ich liebe das, dass ich Menschen echt unterstützen kann. So. Und das ist so cool und diesen 1:1 und dass das so gar nicht sichtbar ist. Ich glaube, mich hat so ein bisschen diese Schulermittlerzeit, hat mich so ein bisschen weggebracht von diesem so sichtbar sein, weißt du? Also irgendwie, das war schon krass damals in diesen Anfangszeiten. Also richtig mit Kreischalarm und so von Fans und belagert und nicht aus dem Auto rauskommen und so. Also es hatte irgendwie so ein,
oh, really?
Mhm. Ja, so ein Fame in Anführungsstrichen Aspekt. Also es war cool damals, aber ich bin auch so froh, dass das nicht da ist. Und deswegen möchte ich auch kein Buch schreiben. So, guter Bogen. Oh, so,
okay.
Aber irgendwie hängt
es okay,
bei
all
zusammen.
Dingen ist, weil sie nicht berühmt werden will sie kein Buch schreiben.
Nee.
Wir haben das schon verstanden. Das ist schon schön. Das heißt also, auch in Zukunft wird es Pandemie, mal kommt es außen vor, sicherlich hoffentlich wieder auf vielen Workshops oder Coachings, Kongressen, Seminaren, als Seminarschauspielerin tätig sein und sonst einfach die Anonymität des Sprechens genießen. Und den weiten Bereich dort.
Ja, ich möchte auf jeden Fall gerne mal so richtig Kommentar sprechen. Ne? Also das ist so, ne? das fände ich noch richtig cool, da hätte ich Lust drauf. Und ich bin auch noch gar nicht, ich will mich auf jeden Fall mit dem Sprechen noch weiter vernetzen. Und das macht Spaß. Jetzt kommen erstmal wieder so ein paar Hörbücher, die ich spreche und so ein bisschen Doku und sowas. Aber ich mag eben die Vielfalt. Also ich glaube, das sind so diese zwei festen Bereiche in meinem Leben. Also diese Seminare und Coachings und das Sprechen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ansonsten finde ich es halt auch einfach total toll. Also mein Kind ist ja 4 und ich glaube, das muss auch irgendwie immer alles so in Relation stehen. Also ich liebe nichts mehr, als wenn das Wetter schön ist und wir irgendwie als Familie im Garten sein können und einfach so einen schönen Tag verbringen. Und ich glaube, das ist dann immer so dieses, es muss jetzt nicht noch die fette Karriere sein, die da irgendwie kommt, sondern das Leben genießen.
Das ist sehr, sehr nobel und sehr löblich, dass in der Zeit, wo wir vielleicht alle vor der Pandemie immer dachten, immer mehr Wohlstand, wir müssen immer mehr, dass man da jetzt einfach auch mal merkt, wie gut geht's uns eigentlich? Ne? Also lass uns doch einfach mal am Boden bleiben und sagen, das, was wir haben, ist wirklich gut und lass uns lieber das sicherstellen, anstatt immer noch nach mehr greifen zu wollen.
Ja, genau.
Ach Mensch, guck mal, jetzt bin ich selber überrascht von diesem schönen Schlusspunkt.
Wow.
Komm, dann sagen wir jetzt auch hier, das war gut. Also wirklich vielen lieben Dank, dass du hier warst, Sarah. Das war super interessant und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal kommst und erzählst von deinen Abenteuern.
Danke für die Einladung.
Dann das nächste Mal machen wir es dann komplett auf Holländisch.
Ja, oh, so. Tschechisch. Genau, das können wir graag tun, ja.
Bedankt und tot ziens.
Ja, tot ziens. Tschüss.